Dieser Podcast wird präsentiert von Art on Ice.
NZZ Megaherz. Staffel 4. Beziehungskisten.
Ja, einzelne Starpersönlichkeiten sind faszinierend. Aber ich hatte schon immer eine Schwäche für Teams, die gemeinsam was Tolles kreieren. The Beatles in der Musik etwa oder The Wachowski Sisters in Filmen. Hallo, ich bin Meng Tian. Heute darf ich im Studio auch ein Traumduo begrüßen. Zusammen veröffentlichen Michael Krogerus und Roman Czepeler Sachbücher, die theoretische Modelle mit verständlichen Texten und einfachen Zeichnungen so anschaulich erklären, dass die Kinder wie auch CEOs verstehen können. Herzlich willkommen, zuerst mal Michael.
Hallo.
Und dann Roman.
Schön hier zu sein.
Michael und Roman, ich habe euch gerade neulich live beim Vortrag im ausverkauften Club Kaufleuten in Zürich erlebt. Wie erwartet, sehr humorvoll, aber gespürt auch mit einem ungleichen Sprechverhältnis. So 70% Michael, 30% Roman auf der Bühne. Was sagt ihr zu meiner Beobachtung? Stimmt das?
Sag du mal was, Roman.
Ja, ich bin der, der nur 30% redet. Du hast was vergessen zu erklären. Mm. Ich zeichne dafür zu fast 100% live auf der Wandtafel. Und ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig machen, deshalb gibt es diese Aufteilung. Nein, aber schon, also das spürt man auch schon ein bisschen, dass es so eine Aufteilung braucht. Mm-hmm. Und nicht nur live auf der Bühne, sondern haben ja auch Aufteilung, wenn wir Kolumnen schreiben oder Texte schreiben. Da gibt es natürlich auch so ein bisschen so eine Aufteilung.
War das schon immer so? Habt ihr euch sehr natürlich in diese Rollen gefunden oder wuchs das mit der Zeit?
Also was natürlich schon natürlich gegeben war, ist das, dass du recht gut zeichnen kannst, Roman, und ich zeichne halt wie ein Kind. Da war schnell klar, dass die Aufgabenverteilung, die wollen wir nicht ändern. Du warst der Zeichner.
Und ich danke, Michael, dass du das so einsiehst. Ich kann aber auch dir sagen, dass du erstens nicht nur eloquent reden kannst, sondern auch, es ist wahnsinnig sein Gedächtnis. Er kann wirklich sehr, sehr gut auswendig lernen. Mhm. Und wir haben relativ viel Stoff, den wir vermitteln auf der Bühne und wechseln auch ständig die Inhalte. Mhm. Und da braucht es so eine Fähigkeit, eben schnell auswendig lernen zu können und nicht ständig mit einem Blatt Papier rumrennen zu müssen. Und das kannst du sehr gut.
Mhm. Roman, es ist mir aufgefallen, dass du jetzt gerade gesagt hast, danke, Michael, dass du mir das sagst, dass ich gut zeichne und so. Was würdest du sagen, gab es jemals in eurer Beziehung Neid oder irgendwie Unverständnis oder Streit? Und gab es Situationen, wo du das ansprechen musstest?
Ja, schon oft, eigentlich ständig. Ich glaube, unsere Arbeitsbeziehung, die basiert ja ein bisschen auf diesem Austausch von nicht einig sein. Mhm. Ob das dann Streit ist, das müsste man jetzt definieren. Mhm. Wann ist es Streit? Mhm. Also, dass man das Gefühl hat, man möchte jetzt nicht mehr mit dieser Person zusammen sein oder nicht mehr zusammenarbeiten. Nein, das hatte ich so nie. Und ich schaue jetzt zu Michael rüber, ob er nickt oder den Kopf schüttelt und er nickt und sagt, er auch nicht. Aber ich glaube, das ist ein bisschen das Geheimnis von gemeinsamer, kreativer Arbeit ist, einen anderen Wissen zu nerven, zu fordern, auch seine Meinung recht dezidiert zu vertreten, aber danach das Gefühl zu haben, wo man loslassen muss. Mhm. Und das ist so, okay, das ist dein Spielfeld, du hast hier so eine starke Meinung, Michael, dann frage ich mich manchmal, lohnt es sich jetzt für mich, meine eigene Meinung da zu vertreten oder ist das so klar für Michael, dass es vielleicht besser ist und weniger aufwendig, jetzt einfach zu sagen, okay, dann folge ich Michael. Mhm. Deshalb die Frage kurz zu beantworten, haben wir Streit? Würde ich sagen, nein. Aber haben wir Konflikte? Ja, selbstverständlich.
Okay, was war denn eure schlimmste Krise und wie habt ihr die überstanden?
Was meinst du? Ja.
Ich glaube, was wir machen, fällt mir gerade ein, ist ja, wir folgen eigentlich sehr stark diesem Konzept von Kim Scott, Radical Candor.
Ja.
Und sie schlägt ja eben vor, dass man nicht warten soll, bis dann ein Konflikt entsteht, sondern eigentlich fortlaufend super ehrlich sein miteinander. Und wir sind recht transparent miteinander. Und das baut natürlich darauf auf, dass wir einander vertrauen können. Und ich erlebe das als sehr angenehm, dass man nicht wartet, bis es explodiert und dann sozusagen überschlägt man auch, sondern man die ganze Zeit ist so ein konstanter Krieselfluss da. Und das führt dazu, dass man aber auch nicht so ein Problem hat, etwas anzusprechen, weil es die ganze Zeit die Möglichkeit da ist, einen kleinen Konflikt zu haben, ohne gleich, dass eine Krise auslöst.
Präventativ und nicht Symptombekämpfung dann in der Krankheit sozusagen. Ihr habt ja aktuell ein neues Buch herausgebracht, Faustregeln. Gibt es auch Faustregeln in eurer Beziehung? Verfolgt ihr welchen?
Miteinander meinst du?
Ja.
Also was wir stark haben, ist diese Faustregel, wie lautet die nochmal?
Also, du meinst unsere Strategie.
Unsere Strategie, oh. Genau. Also wir haben die Strategie Geld, Spaß, Wirkung. Und das ist immer so ein Dreieck angeordnet. Und unsere Idee ist, dass egal was wir machen, muss immer mindestens eines von diesen drei abgedeckt sein. Vielleicht sogar zwei, aber mindestens eins.
Okay.
Und das ist natürlich klar, wir brauchen Geld, weil wir müssen irgendwie überleben. Bei Wirkung, damit meinen wir eigentlich das Feedback aus der Leserschaft. Also wir wollen, dass das, was wir machen, auch irgendwie zum Beispiel angewendet wird. Das ist uns zum Beispiel auch wichtiger, als wenn jemand sagt, oh, du hast ein tolles Buch geschrieben. Lieber höre ich, ich habe das Modell so und so angewendet und ich fand es nicht gut. Das finde ich interessanter, diese Antwort. Und der dritte Faktor, der eigentlich immer wichtiger wird, ist Freude oder Spaß. Und ich habe schon
Das ist nochmal ein Unterschied, Freude oder Spaß.
Ich weiß nicht genau. Ich glaube, manchmal muss man Spaß provozieren, um dann irgendwie Freude zu haben. Aber ich erlebe das ganz stark, dass ich einfach gerne mit Roman zusammenarbeite. Und das, finde ich, schützt auch davor, dass man dann auseinandergeht, bloß weil es gerade nicht so gut läuft. Also macht der Weg macht mir mit Roman fast genauso viel Spaß wie das Ziel.
Roman nickt.
Ja, also man muss sich unser Atelier in Biel vorstellen, wo wir so Wandtafeln aufgestellt haben und nördlings auch eine Liege, weil Michael sehr gerne liegt beim Denken ab und zu. So eine schöne Lederliege habe ich besorgt.
Das kann ich mir gerade bildlich vorstellen.
Genau. Und da sind wir aber eigentlich in einer Büroarbeitsgemeinschaft mit Architekten, Grafikern und so weiter. Und wir haben einen abgetrennten Raum da. Und wenn dann Michael vorbeikommt und wir an einem Vortrag arbeiten. Ja. Immer wenn wir rauskommen, kriegen wir diese Blicke oder auch Worte zu spüren, so, habt ihr wieder Spaß gehabt, oder? Weil wir halt ein bisschen laut sind und sehr viel lachen und ein bisschen Blödsinn machen. Das gehört sehr dazu. Das stimmt. Also es ist, glaube ich, so schon die Basis der Zusammenarbeit, dass es einfach irgendwie auch ein bisschen leicht sein muss. Also nicht zu ernst immer. Obschon die Themen, die wir verhandeln, absolut ernsthaft sein können, aber auch immer ein bisschen so unsere Freude darin zu finden.
Michael Kårerus ist 1976 in der schwedischen Minderheit in Finnland geboren und in Deutschland aufgewachsen. Roman Cepeler ist 1978 im Seeland in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ihr erstes Buch veröffentlichte das Autorenduo im Jahr 2008. 50 Erfolgsmodelle, kleines Handbuch für strategische Entscheidungen, auf Englisch The Decision Book, wurde in 25 Sprachen übersetzt und verkaufte sich weltweit über 1 Million Mal. Nachdem ich die beiden auf Reibungen in ihrer Beziehung angesprochen habe, will ich sie jetzt nach Erfolgsfaktoren fragen. Was macht Ihre Zusammenarbeit und die Geschäftspartnerschaft so langlebig und fruchtbar? Roman und Michael, nochmal zurück zum Anfang. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
Das war also erzählen? Das war also in Dänemark. Wir haben zusammen studiert an einer Hochschule, die heißt die Chaospiloten.
Das ist, guter Name.
Ja, guter Name. Das ist jetzt, also alle lachen drüber, aber in Skandinavien ist es tatsächlich die große Kreativschule, sehr, sehr bekannt. Und
was bringt eigentlich einen Schwedisch-Finnen und einen Seeländer nach Dänemark? Also habt ihr euch das einfach im Internet angeguckt und habt gesagt, oh okay, ja, Design Thinking, das ist was und ich will dorthin? Oder?
Also ich habe damals in der Werbeagentur gearbeitet und als Skandinavier kannte ich die Schule natürlich. Es war immer so ein bisschen so ein Traum, keine Ahnung, so wie vielleicht Astrophysiker heimlich von MIT träumen oder so.
Okay.
Träumen halt so kleine Werbetexte.
Traum muss ich nicht mehr fragen, okay.
Träumen kleine Texte halt in Skandinavien von diesen Chaospiloten, wie die auf Dänisch heißen. Und wie hast du es gefunden?
Also das Internet gab es schon knapp, aber ich habe es nicht im Internet gesehen, sondern davon gelesen, also in den Medien. Und ich war in einer, nach dem Gymnasium habe ich 3 Jahre in so einem spannenden Unternehmen gearbeitet.
Ein Unternehmen, in welcher Branche?
Ideen entwickelt.
Ach so.
Also Ideen entwickelt für Unternehmen, lustiger Betrieb in Biel. Und da habe ich dann davon gelesen, dass es in Dänemark diese, ich glaube, damals wurde es von der UNESCO als kreativste Ausbildung prämiert. Und deshalb habe ich davon gelesen, da dachte ich, da will ich hin. Ich kann nicht nach Bern an die Uni gehen und Geschichte studieren, was mein anderer Plan war.
Ach so.
Sondern ich muss eigentlich dahin gehen, weil da lerne ich ja dann auch theoretisch, wie man Ideen entwickeln würde. Das war dann überhaupt nicht so, hat sich herausgestellt, aber okay, andersartig gut. Und da haben wir uns kennengelernt. Und
in 2000?
Ja, es war im Jahr 2000.
Okay, und also auch wenn du die Sprache Roman nicht konntest, Dänisch, und einfach dich hingegeben hast zum Abenteuer, also das war jugendliche Eifer, nehme ich an, so, ja, ich lerne die Sprache schon und ich schlage mich schon durch.
Genau, so war es eigentlich auch und das hat dann auch damit zu tun gehabt, dass Michael jetzt nicht nur mein Zusammenarbeitspartner ist, sondern auch mein Freund mit langer Vergangenheit, weil er konnte eigentlich gar nicht wählen.
Oh.
Er war ja der Einzige da, der wirklich Deutsch konnte und ich musste während diesem anstrengenden Dänischlernen ja ab und zu auch mal so ein bisschen entspannen können, ein Bier trinken und, und Deutsch sprechen können. Ja. Also habe ich mir natürlich wirklich Michael ausgesucht, fast unabhängig von Sympathie und dann gedacht, hey, dann kann ich mich ein bisschen entspannen, da musst du jetzt mitmachen, Michael, und der hat es dann auch gemacht und haben natürlich auch Sympathien miteinander gehackt. Nicht nur Sympathien, muss ich sagen.
Nee, anfangs waren wir eher so ein bisschen Konkurrenten.
Ja. Ach so.
Weil wir beide so ein bisschen aus der Werbung kamen und schnell gemerkt haben, es war so eine Schule, es war ein extremes Assessment, bevor man reinkam.
Aha.
Und das waren dann 30 Leute von, wie viele Bewerber waren es? Viele hundert. Und die haben dann so einen dreitägigen Assessment-Workshop durchlaufen und da waren wir schon im gleichen Team. Und das heißt, es war so ein Konkurrenzverfahren. Da musste gucken, wer kommt jetzt durch das Team. Und da habe ich schnell gemerkt, okay, wir haben den gleichen Hintergrund, beide so kreativ interessiert. Er malt halt besser, ist mir da schon aufgefallen. Dafür gar nicht die Sprache. Das war eigentlich so eine erste Erfahrung der Zusammenarbeit, dass eigentlich Kollaboration stärker ist als Competition.
Mhm.
Ich habe gemerkt, wenn ich mit ihm arbeite, werde ich besser, als wenn ich gegen ihn arbeite.
Keep your friends close, keep your enemies closer.
Genau, es ging dann auch weiter, muss ich sagen. Ich habe eigentlich, du hast jetzt das Assessment angesprochen, ich bin schon einen Schritt weiter gegangen. Wir haben dann auch kurzzeitig in einer WG gewohnt.
Oh, Ach so.
Du hast in einem kleinen Kabäuschen überhalb einer Großraumdisco dein Zimmer gehabt, ohne Bad und Küche wahrscheinlich. Und ich hatte dann Mitleid und genau in meiner WG zog dann jemand aus, habe es dann ihm angeboten, das Zimmer ist gekommen. Und da haben wir dann auch noch ein bisschen so angefangen, Backgammon zu spielen.
Oh, stimmt.
Und das war natürlich dann auch einerseits eine Förderung der Konkurrenz, weil die beide wollten gewinnen.
Klar.
Und gleichzeitig natürlich auch eine Förderung von der Gemeinschaft, so von dem gemeinsamen etwas zu spielen, zu lachen auch. Und da war auch noch, erinnere ich mich, Fernseher lief ständig, es war 2000, Olympiade
in Sydney.
Ah.
Genau, haben ja auch ein bisschen so das gemeinsame Interesse an
welche
Sport.
Welcher Sport hat?
Also da
alles mögliche,
alle olympischen Sportler.
Ja,
okay.
Ja,
das klingt nach einem bilderbuchhaften Beginn einer guten Männerfreundschaft. Einmal gefunden, ja, nie loslassen. Aber Erfolg gleich beim ersten gemeinsamen Buch in 2008 mit 50 Erfolgsmodelle, kleines Handbuch für strategische Entscheidungen oder auf Englisch ganz einfach The Decision Book. War dieser Erfolg denn ausschlaggebend für jetzt eure lange Zusammenarbeit? Weil ja, man könnte ja Freunde bleiben. Viele Studienkollegen bleiben ja Freunde. Ich habe immer noch Kontakte zu meinen. Aber man arbeitet vielleicht nicht mehr so eng zusammen. Wie seid ihr überhaupt zu diesem Buch gekommen?
Also, da muss ich leider sagen, das war Romans Idee. Das war's.
Yes.
Eigentlich war's.
Er spricht nicht viel, aber er hatte immer die besseren Ideen, ohne Zeichen noch besser.
Genau, nein, es war eigentlich, das war 4-5 Jahre nach dem Studium, da hatte Roman das Gefühl, dass wir die Inhalte des Studiums so ein bisschen am Vergessen sind. Und die waren ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wir wollten die irgendwie festhalten.
Mhm.
Und dann hast du gesagt, okay, lass uns doch so ein kleines Buch machen. Und da die meisten unserer Dozenten, also es ging in dem Studium viel um Project Management und Creative Thinking und so weiter.
Mhm.
Und viele unserer Dozenten haben ja tatsächlich mit Bildern gearbeitet. Also mit Diagrammen, mit Zeichnungen und so weiter. Und weil Roman eben nicht so gut Dänisch konnte, hattest du einfach in deinem Buch immer nur die Zeichnungen kopiert,
genau,
und ein paar Stichworte dazu geschrieben. Und dann war deine Idee, lass doch daraus so ein kleines Buch machen. Mhm. Und ich habe dann natürlich gesagt, das ist keine gute Idee, das ist total 90er Jahre. Aber du hast mich überredet, das doch zu machen und einen Verleger vorzuschlagen. Und der hat, muss man fairerweise sagen, Peter Haag von Kant Arber, hat sofort erkannt, ah, das gibt's noch gar nicht. Nämlich so Management, aber leicht verpackt, klein, schnell, visuell. Und
da also das Klein war seine Idee vom Verlag oder das war eure Wahl?
Weiß ich nicht mehr genau.
Aber okay, es war schon, ich glaube, unsere Idee war schon, dass es so ein Moleskine-Format zu haben, dass man es mitnehmen kann. Aber er hat das einfach sehr stark unterstützt und auch erkannt, dass es das eben noch gar nicht gibt im Markt. Und dann haben wir das gemacht und ich dachte wirklich, okay, also das ist jetzt, mache ich jetzt Roman zuliebe.
Das als Weihnachtsgeschenk
das
für die Eltern.
Weihnachtsgeschenk für die Eltern. Und dann stellte sich aber heraus, dass das Thema, das kam erst bei der Arbeit mit dem Buch. Das heißt ja auf Deutsch 50 Erfolgsmodelle, aber unser englischer Verleger hat es dann The Decision Book genannt, was genial war, weil wir erst bei der Arbeit gemerkt haben, eigentlich behandeln diese Managementmodelle alle die gleiche Frage, nämlich wie entscheidet man sich richtig oder wie geht man mit Unsicherheit um? Und das war so etwas, was uns selbst auch beschäftigt. Wie entscheidet man sich? Wir sind so ein bisschen beide so Second-Guesser, würde ich sagen.
Ah ja?
Ja, und dann stellte sich eben raus, okay, das Problem haben noch ein paar andere weltweit.
War das denn wichtig, dieser Erfolg?
Ah, das der andere Teil deiner Frage, gell? So, was wäre, wenn? Ich glaube schon, Erfolg macht es natürlich einfacher, zusammenzubleiben. Es gibt aber schon auch dass man sagt, dass wenn Menschen gemeinsam Erfolg haben, dann fängt der Streit an, weil es um Geld geht. Also, oder weil es um Teilen des Erfolges geht. Ich glaube, da hatten wir nie Probleme, auch nie viele Diskussionen. Erst eher später haben wir gesagt, ey, was ist eigentlich unsere Abmachung, bis wir zu der Abmachung
kamen. Also die Geschäftspartnerschaft kam erst später.
Ja, natürlich, weil es vorher keine gebraucht.
Und was jetzt wäre, zu sagen, wenn eben ihr nicht einverstanden gewesen wärt mit der Aufteilung?
Ja, aber die Aufteilung war ja naiv einfach. 50-50.
Okay.
Auf keinen Fall 49-51, was man in anderen Kontexten ja eh rät, das so zu tun.
Ja.
Das war bei uns überhaupt nicht die Frage und ist seither auch nie verhandelt worden.
Sowohl finanziell wie auch effortmäßig.
Genau, und das ist jetzt wichtig. Also vielleicht noch die Frage fertig zu sagen, es kann schon sein, dass wir eine andere Freundschaftsbeziehung hätten heute, wenn nicht Erfolg da gewesen wäre. Ja. Also ein bisschen schwierig zu beantworten, glaube ich. Aber die Aufteilung, glaube ich, ist so, man sagt ja auch gerne, dass es schwierig ist, wenn Freunde zusammen Business machen.
Genau.
Also rät man nicht.
Genau.
Und wir fragen eher, ja, also wenn nicht mit Freunden, mit wem dann? Also das ist ja wie, das tönt für uns eigentlich total unlogisch. Und dieses Verhandeln von machen beide genau gleich viel, das ist ja die Frage, misst man so etwas in Zeit? Und es gab, also das ist unser Vorteil, dass wir schon sehr lange zusammenarbeiten und wenn man jetzt über 20 Jahre den Schnitt nimmt, dann könnte man schon sagen, dass das etwa ausgeglichen ist. Aber natürlich gibt es Phasen, manchmal jahrelang, wo einer vielleicht in Stunden mehr in dieses Projekt investiert. Aber was heißt eine Idee haben? Bei uns die Aufteilung eher, sage ich mal, ich bin der Produzent und der Zeichner. Michael ist eher, wie würde man sagen, Head of Creative und das Schreiben. Und
jetzt, würdest du das unterschreiben, die Rollenzuteilung?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ich würde, um kurz einzuhaken, was mir wichtig ist zu sagen, ist, selbst wenn ich das Gefühl habe, manchmal, ich mache mehr, weiß ich immer, aber ohne Roman würde ich das nicht machen. Das heißt, der Impuls, das zu machen, was ich gerade mache, kommt ganz stark von Roman. Das heißt, es ist, glaube ich, falsch zu fragen, wer macht wie viel,
sondern
zu fragen, würdest du das auch machen ohne den anderen?
Und das Zweite, genau, ist, wie soll ich denn bewerten, wenn eine gute Idee in 5 Minuten kommt oder ich 5 Stunden brauche? Ich möchte ja gerne den Inhalt bewerten. Also ist diese Zeit-zu-Geld-Verhältnis bei solchen Beziehungen, glaube ich, nicht der richtige Gradmesser.
Aber Neid im Sinne von, oh, Roman hatte jetzt immer eigentlich mehr die entscheidenden Ideen, höre ich so fast raus. Er hatte die Idee, das erste Buch zu schreiben. Er gibt meistens auch den Ton ein bisschen an, oder versteht ihr das?
Nein, ich würde, also im Gegenteil, Neid ist das Falsche. Wir arbeiten zusammen. Da würde ich eher sagen, ich bin dankbar, wenn er Ideen hat. Schlimm fände ich es, wenn ihm nichts einfällt. Dann würde ich eher sagen, okay, mal schauen. Ich gucke mal, wen es sonst noch gibt.
Genau, also vielleicht um diese Rollen nochmal so mit deinem Schlagwort zu bezeichnen, ist, ich würde mich eher als Creative Producer bezeichnen und vielleicht ist Michael der Productive Creative oder ich weiß nicht, Producing Creative. Ich
find's Manager schon, und
es,
Artist?
Nein, genau. Es hat, aber das ist eben eine große Schnittmenge. Es ist nicht eine Aufteilung, du machst das und ich mach das, sondern wir sind sehr, sehr integriert in die jeweilige Spezialität des anderen. Michael sagt, er könne nicht zeichnen. Das stimmt natürlich so nicht. Er kann keinen Strich zeichnen. Ja, das stimmt. Keinen geraden Strich. Aber er kann sehr wohl über Zeichnungen oder über Schematas oder über visuelle Erklärungen nachdenken und ist da also bei weitem nicht unfähig.
Oh, danke.
Wir sind gleich zurück.
Art on Ice. Erlebe Birdie, Paloma Faith, Stress und Marius Bär zusammen mit den Weltstars auf dem Eis. Vom 6. bis 15. Februar in Zürich, Fribourg und Davos. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.artoneis.com.
Hat sich diese 24-jährige Bekanntschaft im Lauf der Zeit auch verändert? Ihr seid beide Väter. Also der eine ist sicher ein bisschen früher als der andere Vater geworden. Also von wegen Zeitressourcen, wie man sich trifft, was einen verbindet jetzt gerade dann zur Zeit? Kann man noch gleich viel Zeit aufwenden, Fußball zusammenzuschauen oder Sachen zu diskutieren? Oder muss man sich auf einmal im Monat dann einen Call beschränken? Was würdet ihr sagen, was war früher und was ist heute?
Also was sicherlich früher anders war, als wir beide keine Kinder hatten, war, dass man viel spontaner war und auch viel, ich würde mal sagen, so enthemmter, entgrenzter mit so Zeitmanagement. Das war kein Problem, bis spät in die Nacht zu arbeiten und solche Dinge.
Das ist dann mit seinem besten Kumpel eigentlich ein Bier trinken. Und
genau, es war so eine Vermischung von Work und Life. Und dann habe ich halt Frühkinder bekommen und dann weiß ich noch, wie Roman so sagte, oh Mann, du mit deinen Kindern und jetzt sind die groß und deiner ist klein und jetzt
sagst du Roman, deine Themen.
Du mit deinen Geschichten, erzähl noch was anderes. Okay. Das heißt aber klar, man wird älter und ich finde das aber eigentlich schön. Also mir gefallen lange und alte Beziehungen, weil man auch sieht, wo man herkommt und ich sehe die Veränderung und ich muss auch nicht Roman alles erklären, weil er ja auch weiß, was in den letzten 20 Jahren passiert ist bei mir alles. Und ich finde, diese Tiefe und diese Länge der Beziehung macht es eigentlich interessanter. Besonders lustigerweise, wenn man kreativ arbeitet. Weil man anknüpfen kann an ganz viele verschiedene Dinge und nicht alles erklären muss, nicht alles so pitchen muss. Also er kann mich auch besser verstehen. Das muss nicht, wenn ich jetzt einem fremden Menschen gebe, muss ich die Idee so verkaufen, weil ich gar nicht weiß, wie die Person denkt. Und bei Roman geht es schneller zu erkennen, wo ich hin will.
Du würdest es unterschreiben.
Ja, auf jeden Fall. Auch die Änderung, klar. Also über 24 Jahre gab es natürlich viele Änderungen. Ich hätte genau die gleiche Antwort gegeben, Michael, mit den Kindern. Das war so ein Unterschied. Ich fand so seine Veränderung, als die Kinder klein waren, so ein bisschen so, okay, jetzt muss ich mich dem anpassen. Ja. Jetzt, wo er in dieser Beziehung ein bisschen freier wird, weil die Kinder groß sind oder erwachsen werden oder schon sind, und bei mir geht es noch einen Moment, fragt er sich dasselbe. Aber es ist gut, ich konnte natürlich viel abschauen bei Michael und ist ein guter Ratgeber für Situationen, wo er schon drin war. Das hilft extrem. Vielleicht noch als Ergänzung, wir arbeiten viel und oft zusammen. Das heißt, wir haben eigentlich auch keine Bedürfnisse mehr, zusammen abzumachen, um Fußball zu schauen. Weil das passiert ja bei uns schon. Wir sind viel unterwegs. Wir machen nicht einen monatlichen Call, sondern das ist dann eher täglich. Ja.
Oh, okay.
Ja, also es ist schon sehr intensiv, weil wir auch viel zu tun haben. Und dann ist bei uns auch cool, dass wir erkennen, wann wir einander so ein bisschen diese Autonomie lassen müssen und also wenn wir uns nachher hier beim Podcast verabschieden, dann wird das so sein. Tschüss. That's it. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine
innige Umarmung.
Nein,
oder hört euch wieder morgen. So.
Dafür sehen wir uns viel zu oft.
Also eben, führt mich doch gerne mal durch euren Prozess. Wann entsteht überhaupt mal eine Idee für, oh, ich habe ein neues Thema, ein neues Modell, das wir bearbeiten können und wie kommuniziert ihr dann miteinander? Und wie viel sieht man sich dann in diesem Prozess und wann ist das Ende, oh, jetzt haben wir es ausgearbeitet?
Also der Auslöser für eine Idee, zum Beispiel für ein Buch oder eine Kolumne, ist ja häufig eine reale Situation. Also mal ein Beispiel. Uns ist aufgefallen, dass die Leute unglaublich viele Sitzungen haben. Und es werden immer mehr Sitzungen. Mhm. Wenn man sich die Kalender von Leuten anschaut, sieht man, dass die so diese Back-to-Back-Sitzungen haben. Mhm. Also wirklich 15 Minuten hier und dann läufst du ins nächste Raum und dann hast du wieder eine Sitzung. Und da haben wir uns halt gefragt, erstens, das nervt ja, niemand mag das. Mhm. Aber was macht das eigentlich mit Menschen? Mhm. Und dann denken wir, okay, Back-to-Back-Meetings, gibt es da was? Und dann ist das Thema da, dann fangen wir an zu recherchieren, sehen wir, aha, okay, es gibt ja sehr viel Forschung dazu. Mhm. Und alle sagen das Gleiche, dass das Wahnsinn ist. Mhm. Man kann gar nicht. Du bist eigentlich noch mit geistig in einem alten Meeting, sitzt aber schon im neuen und dann gibt es diesen Jetlag, Meeting-Jetlag. Ja? Mhm. Du hängst immer ein bisschen hinterher. Mhm. Also es ist sehr unproduktiv und sehr anstrengend und macht auch keine Freude. So, und dann ist das Thema da, dann recherchieren wir das, dann schreiben wir das. Und dann gibt es, entweder ist es so, dass wenn ich dir das Thema vorschlage, hast du gleich eine visuelle Idee. Mhm. Ich glaube, diesmal war das so, oder?
Ja, also es kommt zuerst die Idee oder das Phänomen und dann kommt die Zeichnung.
Oder vielleicht auch schon oft ein Textbrouillon von Michael. Also so angeteased, das wäre es, so könnte es anfangen. Und dann entwickle ich eine Idee, im Idealfall ist es auch da, eher mit mehreren Ideen anfangen und reduzieren. Mhm. Die Realität ist dann oft unter Zeitdruck vielleicht so, dass es dann nur bei einer maximal zwei Ideen sind. Und da bei dem Thema war dann, glaube ich, mein Bild davon waren diese Bartische. Mhm. Also dass man eigentlich an Bartischen Sitzungen hat und sich dann nur umdrehen muss und keine Zeit mehr verliert zum nächsten Bartisch und die nächste Sitzung hat. Ah. Und das habe ich dann gedacht, das ist ein bisschen wie eine Legebatterie von Hühnern. Und ich habe dann das als Cartoon gezeichnet. Die Idee war dann so zu tun, dass ein CEO ganz stolz einem anderen CEO erklärt, schau mal hier unsere neue Innovation, damit wir produktiver sind, unsere Sitzungszimmerlegebatterie. Oh. Und dann so eine Zeichnung. Genau, und das fand ich auf den Punkt gebracht, weil es ist so, ich glaube, so haben wir es dann auch veröffentlicht. Und dann geht es dann zurück.
Und diese Idee habt ihr ausgearbeitet, beide im gleichen Raum sitzend? Oder?
Nein, das also, machen wir nicht mehr
das
so.
Das machen wir getrennt. Also ich schreibe für mich und Roman zeichnet für sich. Dann tauschen wir uns aus.
Ja. Also in einem Online-Call?
Oder
meistens Telefon.
Oder schicken uns das per Mail und lesen. Also gerade über Texte jetzt sprechen ist auch schwierig. Das finde ich dann gut. Dann liest es, machst Korrekturen. Oder ich gucke die Zeichnung an und dann ist bei Zeichnungen leider oft der Fall, versteht man es auf einen Blick.
Ja.
Und dann muss ich sagen, ich verstehe es nicht. Und dann sagt Roman, ich aber schon.
Ja, und dann?
Da gibt es so Kill Your Darlings. Ich finde dann Ideen meistens sehr gut, aber sie sind bei mir leider immer noch ein bisschen zu verkopft. Da ist eher das Kontrollorgan, zu sagen, verstehe ich es. Ich mache dann dasselbe mit dem Text.
Ja.
Und dann ist es im Falle der Zeichnung ja eigentlich sehr eine Detailarbeit. Die Zeichnung ist mega schnell gemacht, das sind ja so Skizzen. Ja. Wo es im Detail ist, ist er dann auch oft im Text in der Zeichnung. Mhm. Da sprechen wir eher länger drüber. Mhm. Also sagt dieses Männchen jetzt, ja, oder ja, Oder? Also da geht es ja darum, bei einer Zeichnung, wenn wir von Bild zu Text denken, und ich glaube, das machen Leser und Leserinnen so, dass das schnell abholen muss.
Ja.
Und das ist dann schon eine Detailarbeit.
Der Eindruck meinerseits verschiebt sich langsam. Auf der Bühne redete Michael vielleicht mehr, Roman zeichnete, aber hier im Studio bei mir reden sie beide gleich viel, lebhaft und leidenschaftlich. Es ist spürbar, wie gut sie sich kennen und auch schätzen. Dennoch sind sie immer wieder neugierig und respektvoll gegenüber von dem, was der andere als nächstes denkt, sagt und tut. Diese Dynamik will ich jetzt mal überprüfen. Mit schnellen Fragen. Roman und Michael. Bei Megaherz haben wir immer ein paar schnelle Fragen für unsere Gäste bereit. Es geht darum, ganz spontan aus dem Bauch heraus zu antworten und nicht zu lang nachzudenken. Normalerweise ist die Frage natürlich immer an eine Person gerichtet. Heute richte ich sie an euch beide als RTMK, so wie ihr euch bezeichnet. Ihr habt keine wirkliche Marke, oder? Das ist so eure Bezeichnung.
Ich muss das jetzt kurz erzählen.
Ja, bitte.
Wir haben wirklich lange überlegt und es ging eigentlich um die URL unserer Website immer.
Ja.
Wie wir die nennen sollen. Und dann dachten wir so, Chappeler, sorry Michael, aber das ist halt ein Name, nicht gerade, das ist ein bisschen ein sperriger Name und dann noch Krogeros und das geht irgendwie nicht. Und dann haben wir eigentlich gedacht, ja, wir machen ja Modelle.
Ja.
Und dann haben wir die URL reserviert www.topmodels.com.
Das heißt, okay,
das ist tatsächlich, und das ist wirklich eigentlich unsere URL, weil wir ja unsere Bücher in 25 Sprachen übersetzen, dachten wir, es müsste .com sein und Englisch.
Ja.
Jetzt ist das ein bisschen heikel, weil wenn man das ja falsch schreibt, to oder underline, dann landet man auf komplett anderen Arten von Seiten.
Ich wollte gerade.
Das heißt, es ist ein bisschen schwierig geworden. Deshalb kam dann nachher die eigentlich eher unkreative Idee. Lass uns doch einfach unsere Initial nehmen. RT, Roman Czepler, MK, michaelkrogerus.ch.
Okay.
Genau, das ist so, es ist ein bisschen eine interne Geschichte. Wir haben Mühe, eigentlich einen Namen für uns zu finden.
Aber man findet uns unter twotopmodels.com.
Immer noch. Also ich wollte gerade sagen, ist die Domain immer noch besetzt?
Ja, klar.
Oh,
klar.
Wow. Okay, ja, oder jemand könnte jetzt einen Haufen Geld anbieten, eure Domain abzukaufen. Okay, zurück zu den Fragen. Aber eben, also die Fragen sind jetzt an beide gerichtet und wer zuerst eine Antwort hat, wird halt laut. Dann können wir das gerade mit dem Sprechverhältnis
Wir müssen
auch
so einen Buzzer haben.
Ja. Genau. Also, soll man eher dem Kopf oder dem Bauch vertrauen?
Also, gibt es keine Antwort drauf. Wichtig zu wissen ist aber, dass wir Fehlentscheide uns selbst eher verzeihen, wenn wir sie intuitiv, also aus dem Bauch raus entscheiden, als wenn wir lange darüber nachgedacht haben, also mit dem Kopf entscheiden.
Seid ihr eher enthusiastisch oder akribisch?
Enthusiastisch.
Wenn ihr an eure Entscheidungsmomente denkt, seid ihr eher vorausplanend, reagierend oder krisenabwehrend?
Opportunistisch.
Seid ihr als RTMK eher ideengetrieben oder formgetrieben?
Ideengetrieben.
Echt? Also ich,
der Produzent nickt nicht, aber ich muss Michael recht geben.
Echt?
Ja.
Ich denke da eher an seine Kolumne einmal, wo er geschrieben hat, vielleicht hätten wir doch einen Podcast anfangen sollen. Also so von wegen, das wäre eine Form und nicht eine Idee. Hättet ihr denn gerne einen Podcast gehabt?
Ja, aber es war ideengetrieben und zwar einen Entscheidungspodcast, also ein Interviewformat, wo wir mit verschiedenen Menschen drüber sprechen, was waren deine Fehlentscheidungen, was waren deine besten Entscheidungen, gibt es Modelle, die du anwendest und dass da ein Gespräch geeigneter ist als schriftlich. Deshalb haben wir über Podcast nachgedacht und nicht, lass uns auch einen Podcast machen, weil alle einen Podcast machen. Also das finde ich eher komisch. Ja.
Okay. Das Pareto-Prinzip kommt sowohl in eurem Bestseller The Decision Book wie auch im neuesten Werk Faustregeln vor. Aber würdet ihr nicht sagen, 20% Effort und 80% Erfolg dort und danach folgte immer 80% Effort und 20% Erfolg?
Ich glaube, Mang spricht hier genau das an, was es war. Wir haben dieses erste Buch mit relativ wenig Effort gemacht und dann überraschenderweise einen großen Erfolg gehabt. Mhm. Es gab dann schon auch viele Projekte bei uns, wo es genau umgekehrt war, wo wir so lange dran gearbeitet haben und dachten, das ist das Beste, was wir jemals gemacht haben und damit sang- und klanglos im Markt untergingen. Also das gab beides.
Ich kann das so gut nachfühlen als Musikerin. Man arbeitet sehr lange an einem Song und dann ist der gar nichts. Und dann plötzlich der eine Song, der in 2 Minuten entstanden ist, plötzlich wird der Radiohit, den jeder hören will. Und jedes Mal bei jedem Konzert. Und also ja, ich kann das sehr gut nachfühlen. Roman und Michael, aus persönlicher und theoretischer Sicht vielleicht gesehen, was braucht es eurer Meinung nach für eine erfolgreiche, langjährige Geschäftspartnerschaft?
Distanz.
Ja, glaube ich auch. Also Autonomie, also es ist die Freiheit, dem anderen zuzugestehen, auch andere Dinge zu machen, mit anderen Leuten auszugehen. Ich glaube wirklich, dass dieses ein gutes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz ist so ein bisschen die Zauberformel.
Wirklich konkret, wie sieht das alltäglich aus?
Also konkret sieht es zum Beispiel so aus, dass ich ja nebenbei auch noch beim Magazin, beim Tagimagi arbeite, als Redaktor mit einer 50% Engagement. Und da mache ich ganz andere Dinge, für die ich auch brenne und die ich leidenschaftlich gern mache und die ich nicht mit Roman teile. Du machst deine Sache nebenbei. Und ich glaube, dadurch jetzt, ich kann gar nicht sagen, aber ich würde sagen, einmal pro Woche sehen wir uns tatsächlich und arbeiten an Dingen. Und dazwischen gibt es Mail- und Telefonverkehr. Aber es gibt ganz viel auch Momente, wo ich keine Ahnung habe, was du eigentlich machst oder wo du bist. Und diese Freiheit, aber auch die Sicherheit zu haben, dass es nicht irgendwie zu Lasten unserer Zusammenarbeit geht, das ist, glaube ich, gut.
Ja. Und dann, glaube, Dauer an Beziehung hilft extrem. Mhm. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass es einen Zusammenhang gibt von wie viel man einander vertraut und wie viel man zusammen gemeinsam erlebt hat. Mhm. Und das haben wir. Mhm. Wir waren auch gemeinsam in Südafrika und haben da gearbeitet, in Dänemark. Wir haben X-Projekte gemacht, reisen viel rum, haben viele Anekdoten uns zu erzählen. Das machen wir auch sehr gerne, wieder so zurückdenken. Mhm. Das hilft extrem. Mhm. Und das andere ist dieser Kompetenzausgleich. Also Michael kann Dinge, die ich nicht kann, und ich kann Dinge, die Michael nicht kann. Und das ist dann einfach auch eine Zweckgemeinschaft und das bindet extrem.
Was ist, wenn ihr diese Beziehung vergleicht mit anderen Beziehungen in eurem Leben? Also ist das vielleicht sogar fast ein bisschen ähnlich wie eine Ehe oder wo man wirklich eng zusammen ist, aber trotzdem irgendwie Autonomie behalten muss, kann und auch eben, muss man sich ergänzen oder muss man eigentlich relativ ähnlich sein?
Ja, interessante Frage. Ich glaube, diese Distanz-Nähe-Gleichgewicht, das gilt, glaube ich, bei allen Beziehungen. Also Liebe kann ja an Überfluss ersticken, aber nicht an Sehnsucht. Und ich glaube, so ist es bei Freundschaften auch oder auch in Familienbeziehungen. Also Leute, die immer noch bei ihren Eltern wohnen, da sieht man, das ist nicht so gut. Aber was war die erste Frage nochmal?
Der Unterschied zwischen eurer Beziehung zu anderen Beziehungen in eurem Leben und ob ihr da Parallelen oder auch Differenzen seht.
Ich habe auch noch andere so Duo-Beziehungen gehabt, langjährige. Und von dem her gesehen, glaube ich, ist bei mir, muss man sagen, ein Muster. Okay. Ja, genau. Auch meine Lebenspartnerin, mit ihr bin ich lange zusammen, habe ein gemeinsames Kind. Und da gibt's schon Unterschiede, finde ich, weil wir wohnen zusammen. Mhm. Das könnte man zum Beispiel in Frage stellen, würde ich jetzt mal sagen, als Unterschied. Wir, Michael und ich, wohnen nicht zusammen, nur damals, kurz,
für
ein paar Monate.
Sehr
WG. Kurz. Ich glaube, das war der Schlüssel zu unserer langjährigen Beziehung, dass wir uns da getrennt haben.
Okay.
Genau. Nein, das war jetzt eher als Witz zu verstehen. Aber das finde ich einen Unterschied. Und dann im Sinne, wenn dann Kinder dabei sind, kann man ja nicht mit den Kindern zusammen sein. Also ja, wünscht man sich ja auch nicht. Und das bindet natürlich schon ganz anders. Und das Autonomieversuche in einer Familie zu haben, kann ich jetzt bitte mal einen Nachmittag für mich haben? Das ist ein anderer Effort zu machen, als wenn ich jetzt an Michaels Beziehung denke oder an andere Beziehungen, die ich im Arbeitsleben habe.
Aber die Frage nach der Ähnlichkeit ist schon interessant. Also wollen wir eigentlich Leute haben, die so ähnlich sind wie wir oder die uns ergänzen? Und ich glaube, in der Zusammenarbeit ist es schon so, dass die Ergänzung, also normalerweise sagt man ja, der wichtigste Faktor ist Sympathie.
Ja.
Wir möchten gerne mit Leuten zusammenarbeiten, die so ähnlich sind wie wir. Mhm. Aber das ist nicht immer richtig, weil dann ergänzt man sich nicht. Das heißt, der zweite Blick, den man haben sollte, ist eben Kompetenz. Mhm. Also wenn man jemanden findet, der einen ergänzt und der kompetent ist in Bereichen, die man selbst nicht beherrscht, dann entsteht dadurch Sympathie. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass es gewisse Gemeinsamkeiten geben muss. Und da ist zum Beispiel Humor, finde ich, wichtig in der Beziehung. Ich glaube, wenn man, also sowohl in Liebesbeziehungen als auch in Work-Relationships, wenn man den gleichen Humor hat, löst das viele andere Probleme.
Mhm. Humor ist ja natürlich auch ein Bindemittel im Sinne von, man kann ja auch sich auf den gleichen Humor hinstreben oder hinarbeiten. Also ja. Das ist ja dann auch Effort. Also das wäre die letzte Frage. Was würdet ihr individuell jetzt RTMK wünschen für die Zukunft und dem anderen?
Ich wünsche mir für dich, Michael, dass du weiterhin das schaffst zwischen Ernsthaftigkeit und Nicht-Ernsthaftigkeit hin und her zu surfen. Das finde ich eine mega Qualität von dir. Und uns gemeinsam wünsche ich, dass wir genau das beibehalten, was wir haben. Eine Mischung zwischen Spaß, Erfolg, Wirkung, ja, und der Zufall darf auch noch ein bisschen reinspielen.
Ich wünsche dir, dass du weiterhin das schaffst, dich in neue Bereiche reinzuarbeiten, die du vorher nicht wusstest, dass sie dich interessieren. Finde ich eine interessante Fähigkeit. Und uns, ja, wünsche ich eigentlich, dass wir nicht einen Plan entwickeln, sondern weiterhin so surfen, so in den Tag hineinleben, was ein bisschen negativ klingt, aber ich glaube, dass das eigentlich eine Stärke ist.
Was für eine schöne Schlussnote. Roman Czepeler, Michael Kokerus, RTMK. Ich danke euch herzlich für dieses Gespräch. Mehr Infos zu dem Autorenduo und ihren Veröffentlichungen könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Ich bin Meng Tian. Bis zum nächsten Mal bei NZZ Megahertz, Beziehungskisten. Macht's gut!